Liebe Hörerinnen und Hörer des D&I-Podcasts, bevor wir mit der 72. Folge loslegen, hier ein kurzer Nachtrag zur 71. Folge von letzter Woche. Darin ging es um die Frage, ob man ein Aufgebotsverfahren bei einem verloren gegangenen Grundschuldbrief auch dann als Grundstückseigentümer einleiten kann, wenn man von der Grundschuldgläubigerin nur eine Verzichtserklärung vorgelegt bekommt, aber gerade keine Löschungserklärung. Diese Frage hat das OLG München sehr praxisfreundlich bejaht und in dieser Entscheidung auch häufiger betont, dass die Verzichtserklärung auch nur formfrei schon die entsprechende Verfahrensstandschaft im FAMFG-Verfahren, also im Aufgebotsverfahren, begründen kann. Bei unserer Folge kann ein bisschen der Eindruck entstehen, dass eine solche formfreie Verzichtserklärung sozusagen all the way für die Löschung dieser im Grundbuch eingetragenen Grundschuld ausreicht. Das ist ein bisschen missverständlich, so ist es nicht. Man braucht natürlich fürs Grundbuchverfahren dann schon die Form des 29 GBO. So war es auch in der Entscheidung des OLG München, da war diese Verzichtserklärung notariell beglaubigt. Wir haben uns da möglicherweise in der letzten Folge, zwar, wie wir nochmal nachgeguckt haben, nicht genau genommen falsch, aber doch ein bisschen unpräzise ausgedrückt. Deswegen das nur nochmal als kleiner Nachtrag. Man kann mit der formfreien Verzichtserklärung, die vielleicht nur in Textform oder nur mit einfacher Unterschrift vorgelegt wird, das Aufgebotsverfahren einleiten, aber man kommt natürlich im Grundbuchverfahren dann nicht weiter. Sonst käme man ja am Ende zu dem Ergebnis, dass man ohne ein einziges unterschriftsbeglaubigtes Dokument eine Briefgrundschuld aus dem Grundbuch untechnisch gesprochen gelöscht bekommt. Das kann natürlich nicht sein. Also das als Nachtrag zur Folge von letzter Woche. Falls da Fehlverständnisse entstanden sind, bitten wir um Entschuldigung. Jetzt aber zu einem ganz anderen Fall, zur 72. Folge. Ich begrüße bei mir den heutigen Co-Host Eberhard Bachem, bereits bekannt aus einigen vorherigen Folgen, Assessor bei der Rheinischen Notarkammer. Du hast uns ein schönes Gutachten geschrieben zum Pflichtteilsrecht, zu Paragraph 2325 BGB, also zur 10-Jahres-Frist. Es geht um das Thema Nießbrauch, aber auch ein bisschen um das Thema Leibrente. Ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist.
Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hallo lieber Andreas. Ich freue mich heute auch wieder dabei sein zu dürfen.
Sehr schön. Wir starten einmal mit dem Sachverhalt. Wir haben Eheleute, die haben zwei gemeinsame Kinder, ein gutes Kind und ein böses Kind. Und jetzt ist also Folgendes passiert. Die Ehegatten haben als Eigentümer einer Wohnung entschlossen im Jahr 2024, dass sie diese Wohnung doch jetzt mal dem guten Kind schenken und haben sich bei dieser Übertragung an das gute Kind einen Nießbrauch vorbehalten. Und aus diesem Nießbrauch fließen jetzt Mieteinnahmen. Also diese Wohnung war die ganze Zeit schon vermietet, sie ist weiterhin vermietet. Die Eltern als Schenker erhalten weiterhin eben über dieses Nießbrauchsrecht diese Mieteinnahmen. Und jetzt merken Sie, es wird Ihnen klar, dass mit dieser Konstruktion die 10-Jahres-Frist für mögliche Pflichtteilsergänzungsansprüche des bösen Kindes ja gar nicht in Gang gesetzt wird. Und jetzt geht es darum, wie kann man das reparieren? Ausgedacht haben Sie sich Folgendes. Man könnte doch diese Nießbrauchsrecht durch eine Leibrente ersetzen, die dann auch im Grundbuch abgesichert wird auf dieser überlassenen Wohnung durch eine entsprechende Reallast. Ganz aufgeben können die Eltern diesen Nießbrauch nicht. Sie brauchen nämlich schon diese wirtschaftlich können sie diesen Nießbrauch nicht ganz aufgeben. Sie brauchen nämlich diese Mieterträge zur Sicherung ihres Lebensunterhalts. Das heißt, sie können jetzt nicht einfach sagen, okay, dann geht's halt nicht, dann geben wir halt den Nießbrauch komplett auf, sondern die Idee ist jetzt, den Nießbrauch zu ersetzen durch eine Leibrente. Die Leibrentenzahlung soll dann genauso hoch sein wie die monatliche Miete. Das heißt, wirtschaftlich soll sich für die Eltern nichts ändern. Die Leibrente wird über eine Reallast abgesichert an dieser Wohnung. Also letzten Endes Tausch dieses Nießbrauchs durch eine Leibrentenreallast. So ist es geplant. Und die Frage, die die Notarin in diesem Zusammenhang anstellt, ist folgende. Wird jetzt durch die Aufhebung des Nießbrauchs trotz dieser Vereinbarung der Leibrente die 10-Jahres-Frist nach § 2325 Absatz 3 betreffend eben diese Pflichtteilsergänzungsansprüche des zweiten Kindes in Gang gesetzt? Also das ist die Frage, die die Notarin hier an uns richtet. Wir bewegen uns also in diesem etwas häufiger auftretenden bekannten Umfeld des 2325 Absatz 3, 10-Jahres-Frist im Kontext des Nießbrauchs. Und die Frage, die wir uns heute stellen, ist, ob wir das dadurch repariert kriegen, dass wir diesen Nießbrauch nachträglich durch ein entsprechendes Leibrentenversprechen mit Reallast dann ersetzt bekommen. Anlass dieses Gutachtens oder warum wir es auch im Podcast besprechen, ist eine ganz aktuelle Entscheidung des OLG Nürnberg. Darauf kommen wir dann am Ende zu sprechen, gegen die jetzt auch Revision beim BGH anhängig ist. Also das ist ein Thema, das uns in den nächsten Monaten noch häufiger befassen wird. Lieber Eberhard, sei so lieb, fangen wir mal mit den Grundlagen an. Grundstück, Schenkung oder Nießbrauchsvorbehalt, was gilt da, was muss man da berücksichtigen?
Ja, vielen Dank für die Einführung. Also zunächst mal muss man berücksichtigen, wenn man ein Grundstück jemandem schenkt, ja, dann ist es zunächst mal so, dass hierdurch Pflicht als Ergänzungsansprüche ausgelöst werden. Das ergibt sich aus 2325 Absatz 1 BGB.
Mein Stichwort, du hast eine Norm genannt, ich lese sie vor. Da heißt es, hat der Erblasser einem Dritten eine Schenkung gemacht, so kann der Pflichtteilsberechtigte als Ergänzung des Pflichtteils den Betrag verlangen, um den sich der Pflichtteil erhöht, wenn der verschenkte Gegenstand dem Nachlass hinzugerechnet wird. Also man tut dann quasi so, als wäre der Gegenstand nicht verschenkt worden. Und auf diesem fiktiven Nachlasswert berechnet man dann den Pflichtteilsanspruch. So ist die Grundregel des 2325 Absatz 1.
Also zunächst mal ist es so, diese Schenkung wird eben dann im Rahmen des Pflichtteilsergänzungsanspruchs berücksichtigt. Aber es gibt eine Einschränkung, die sich aus 2325 Absatz 3 ergibt. Vielleicht lesen wir die Norm auch einmal direkt noch mit vor.
Paragraph 2325 Absatz 3 Satz 1 lautet, die Schenkung wird innerhalb des ersten Jahres vor dem Erbfall in vollem Umfang, innerhalb jedes weiteren Jahres vor dem Erbfall um jeweils ein Zehntel weniger berücksichtigt. Satz 2 lautet, sind 10 Jahre seit der Leistung des verschenkten Gegenstands verstrichen, bleibt die Schenkung unberücksichtigt. Und Satz 3, ist die Schenkung an den Ehegatten erfolgt, so beginnt die Frist nicht vor der Auflösung der Ehe. Also der wird ja auch gerne übersehen, der Satz 3 bei Schenkungen zwischen Ehegatten. Aber wir sind jetzt ja hier nicht zu einer Schenkung zwischen Ehegatten. Also die haben sich ja nicht gegenseitig diese Wohnung geschenkt, sondern die Wohnung ging ja an eins der Kinder. Aber sozusagen die Grundregel ist diese Abschmelzungsregelung da nach 2325 Absatz 3. Das heißt, man würde sagen, wenn jetzt 10 Jahre vergangen sind, dann ist diese Schenkung nicht mehr zu berücksichtigen bei den Pflichtteilsergänzungsansprüchen.
So kann man das sehen, wenn man jetzt ohne Vorbehalt eines Nießbrauchs schenkt. Und jetzt ist eben die Frage, wenn man eben unter Vorbehalt eines Nießbrauchs etwas verschenkt, dann ist eben die Frage, liegt darin überhaupt eine Leistung des verschenkten Gegenstands? Weil an diesen Begriff der Leistung knüpft dieser 2325 Absatz 3 eben an. Und da sagt der BGH nein, weil in dem Moment, wo ich mir den Nießbrauch vorbehalte, habe ich die Nutzung überhaupt nicht aufgegeben. Ja, also ich kann weiterhin auf diesen Gegenstand eben oder beziehungsweise auf dieses Objekt eben zugreifen, erziele weiterhin die Mieten. Es ändert sich wirtschaftlich eigentlich überhaupt nichts. Und insofern habe ich überhaupt keine Leistung bewirkt, sodass der BGH eben davon ausgeht, dass erstmal diese 10-Jahres-Frist überhaupt noch nicht zu laufen beginnt. Und das ist ja erstmal das Problem, was sich jetzt hier in diesem Fall
Der Ausgangspunkt ist, das Problem haben die Eltern, die hier diese Wohnung verschenkt haben, schon selber gecheckt, dass sie damit eben diese Frist nicht in den Gang setzen. Der BGH formuliert, man habe den Genuss des verschenkten Gegenstands noch nicht aufgegeben. Das ist natürlich schön. Und letztlich diesen Gegenstand wirtschaftlich noch nicht aus dem eigenen Vermögen ausgegliedert, ist ja so. Also letzten Endes bleibt ja wirtschaftlich betrachtet untechnisch gesprochen natürlich alles so, wie es ist. Das heißt, der Frist fängt gar nicht an zu laufen. Das heißt, wir sind immer in der vollen Ergänzung. Also man tut immer so, als wäre sozusagen diese Wohnung in vollem Wert, dazu gleich noch eine kleine Einschränkung, im Vermögen der Schenker hier der Eltern nach deren Vermögen, nach deren Nachlasswert sich dann ja auch der Pflichtteilsergänzungsanspruch berechnet. Eine kleine Einschränkung muss man machen wegen diesen Regelungen in Paragraph 2325 Absatz 2. Das ist die einzige Vorschrift, die wir jetzt noch nicht vorgelesen haben. Ich lege es gleich mal nach. Darin steckt dieses Niederstwertprinzip. Da heißt es in Satz 1, eine verbrauchbare Sache kommt mit dem Werte in Ansatz, den sie zur Zeit der Schenkung hatte. Das haben wir hier nicht. Diese Immobilie ist nicht verbrauchbar. Satz 2 lautet, ein anderer Gegenstand kommt mit dem Werte in Ansatz, den er zur Zeit des Erbfalls hat. Hatte er zur Zeit der Schenkung einen geringeren Wert, so wird nur dieser in Ansatz gebracht. Das heißt, man macht jetzt für die Frage, mit welchem Wert man diese hier verschenkte Wohnung berücksichtigt, so einen Vergleich und guckt, was war die Wohnung wert im Zeitpunkt der Schenkung und was war sie wert im Zeitpunkt des Erbfalls. Und da kann sich jetzt dann aber dieser vorbehaltene Nießbrauch doch noch positiv auswirken.
Ich betone, es kann sich positiv auswirken. Es muss sich nicht zwanghaft positiv auswirken. Und zwar muss man, um eben festzustellen, ob sich das Ganze positiv noch auswirkt, zunächst mal zweistufig vorgehen. Also im Rahmen des Niederstwertprinzips muss man zunächst einmal den Nießbrauch auf der ersten Stufe ausklammern und einfach den Wert der Schenkung oder den Wert zum Zeitpunkt der Schenkung mit dem Wert zum Zeitpunkt des Erbfalls vergleichen. Wenn man jetzt zum Ergebnis kommt, dass der Wert zum Zeitpunkt der Schenkung geringer war, also sprich die Immobilienpreise sind gestiegen bis zum Zeitpunkt des Erbfalls, dann ist es so, dass dieser Nießbrauch eben berücksichtigt werden kann. Also der kapitalisierte Wert des Nießbrauchs kann dann vom Schenkungswert abgezogen werden.
Das macht man am besten mal anhand von Beispielen, würde ich sagen. Also gehen wir davon aus, diese Wohnung hat im Zeitpunkt der Schenkung einen Wert von 500.000 Euro ohne Nießbrauch und hätte im Zeitpunkt des Erbfalls einen Wert von 600.000 Euro. Wenn wir jetzt nur den 2325 Absatz 2 Satz 2 anwenden, dann kämen wir dazu, dass wir den Wert im Zeitpunkt der Schenkung ansetzen, also die 500.000 Euro und nicht die 600.000 Euro. Und jetzt ist diese Wohnung mit einem Nießbrauch belastet und der kapitalisierte Wert dieses Nießbrauchs wären jetzt meinetwegen irgendwie 100.000 Euro. Dann würde man das an dieser Stelle noch berücksichtigen, also hier entsprechend das Abziehen, das könnte man davon absetzen, weil wir eben nach der Rechtsprechung des BGH, auf der das alles fußt, hier den Zeitpunkt der Schenkung als maßgeblichen Wert annehmen, nicht den Wert im Zeitpunkt des Erbfalls. So ein bisschen kontraintuitiv und ja auch in der Sache sehr umstritten ist es schon, weil wir eben, je nachdem, ob sich der Wert der Wohnung positiv oder negativ entwickelt, wir diesen Nießbrauch noch absetzen können oder nicht. Aber man kann sich vielleicht merken, es ist jetzt nicht so, dass in jedem Fall die Vereinbarung eines Nießbrauchs sich nicht pflichtteilsmindernd auswirkt. Sie kann sich eben über dieses Niederswertprinzip dann doch auswirken. Ist aber eben eine Frage des 2325 Absatz 2 BGB und keine Frage des § 2325 Absatz 3 BGB. Also es sind zwar unterschiedliche Regelungen. Diese Regelung über die Bewertung nach 2325 Absatz 2 ist dann doch zu trennen von der Regelung über diese Abschmelzung 2325 Absatz 3. Das ist nicht, es ist einfach eine andere Rechtsfolge, eine andere Norm.
Und warum es eben, wenn man auf den Wert zum Zeitpunkt des Erbfalls abstellt, eben nicht mehr abzugsfähig ist, das ist so zumindest die Begründung des BGH. Der Nießbrauch besteht zu diesem Zeitpunkt dann nicht mehr, beziehungsweise er liegt mit dem Tod, sodass er dann auch kapitalisiert keinen Wert mehr hat. Und deswegen sagt der BGH eben, zum Zeitpunkt des Erbfalls ist er eben nicht mehr abziehbar.
Gut, das aber gewissermaßen nur als Exkurs. Darauf kam es jetzt hier in diesem Fall ja nicht an, weil wir ja ohnehin von den Beteiligten den Wunsch umzusetzen haben, dass sie sagen, ja, wir wollen jetzt schon irgendwie, wenn es geht, dass diese Frist anläuft. Also den Nießbrauch jetzt bitte weg, aber wir wollen trotzdem, wenn es geht, weiterhin halt monatlich unser Geld haben, das wir da bis jetzt eben aus dieser Vermietung erzielen. Und das heißt, der erste Schritt wäre jetzt, dass die Beteiligten sagen, ja, dann verzichten wir eben auf diesen Nießbrauch und stattdessen wird dann eben diese Reallast, diese Leibrente eingetragen. Was passiert denn jetzt, wenn man so ein Nießbrauchsrecht aufgibt nachträglich?
Also wenn ich jetzt das Nießbrauchrecht aufgebe im Nachhinein, dann ist es im Prinzip, wird so getan, als habe ich das Grundstück ohne Nießbrauch verschenkt. Weil in dem Moment gebe ich das Nutzungsrecht auf und in dem Moment liegt dann eben eine Leistung auch im Sinne von 2325 Absatz 3 vor. Und insofern kann ab diesem Zeitpunkt eben diese 10-Jahres-Frist erfolgreich in Gang gesetzt werden. Also das bedeutet letztlich, und das nimmt die herrschende Meinung auch an, man muss jetzt im Prinzip zwei Sachen auseinanderhalten. Und zwar wird zum einen durch diesen Verzicht auf das Nießbrauch eine Schenkung in Form der Grundstücksüberlassung, der ursprünglichen Grundstücksüberlassung, also die 10-Jahres-Frist beginnt. Und zum anderen liegt in dieser Aufhebung des dinglichen Rechts aber wiederum eine Schenkung, eine weitere Schenkung. Das heißt, wir haben jetzt letztlich, wenn man jetzt isoliert den nachträglichen Verzicht auf das Nießbrauchsrecht betrachtet, zwei Schenkungen, die jetzt hier, also nach herrschender Meinung, zwei Schenkungen, die jetzt hier sozusagen zum Tragen kommen.
Also einmal, jetzt findet die Schenkung dieser Immobilie statt, weil jetzt wird sie endgültig ausgegliedert aus dem Vermögen des Schenkers und zugleich wird der Erwerber auch noch dadurch bereichert, dass jetzt der Nießbrauch wegfällt. Also wenn ich es ganz schematisch nebeneinander lege, könnte ich sagen, ich habe hier sogar zwei Schenkungen. Einmal eben die Grundstücksschenkung final gewissermaßen und einmal die Schenkung durch die Aufgabe des Nießbrauchs. Gut, jetzt ist es ja so, diese Schenkung, die eintritt durch die Aufgabe des Nießbrauchs, die würde ja in unserem Fall gerade wieder dadurch verhindert, dass wir sagen, an die Stelle dieses Nießbrauchs tritt ja eine Leibrente. Also wir haben gewissermaßen eine Gegenleistung, die dann für diesen Nießbrauch erbracht wird, wiederum von dem Beschenkten. Also dass man sagen könnte, okay, der Beschenkte kriegt zwar jetzt das Grundstück, aber diese Bereicherung, die Eintracht durch die Aufgabe des Nießbrauchs, wird dadurch kompensiert, dass sie an diese Stelle dann eine Leibrente tritt. Das heißt, wenn wir es jetzt uns wieder punktuell angucken, wir hätten dann, wenn das so gemacht würde, die Situation, okay, hat das Grundstück bekommen und jetzt ist er mit einer Leibrenten, verpflichtet aus einer Leibrente, da jetzt entsprechende Zahlungen zu leisten. Wenn man es von Anfang an so gemacht hätte, also wenn man von Anfang an gesagt hätte, okay, du kriegst das Grundstück und dafür wollen wir aber ein Leibrentenversprechen, du musst uns also dann halt jeden Monat so und so viel bezahlen. Wie würde man das dann pflichtteilsrechtlich qualifizieren? Also nach 23, 25 Absatz 3 wäre das eine, würde da die 10-Jahresfrist anlaufen?
Hier kommt jetzt sozusagen diese neue Entscheidung des OLG Nürnberg zum Tragen, aber erstmal vielleicht die überwiegende Meinung in der Literatur, die sich bisher mit dieser Problematik auseinandergesetzt hat. Die überwiegende Meinung in der Literatur hat gesagt, das würde dem Fristlauf grundsätzlich nicht entgegenstehen. Die haben halt argumentiert, dass man sagt, okay, die Erträge sozusagen, die können aus dem Objekt entrichtet werden, aber die müssen nicht zwanghaft aus dem Objekt entrichtet werden, also sozusagen dieser Objektbezug fehlt. Und außerdem ist es ja auch so, dass diese Leibrente an sich keine Nutzungsbefugnisse an diesem überlassenen Grundstück bietet. Ja, die Nutzungsbefugnisse stehen dem Erwerber zu. Der muss eben einfach nur einen gewissen Geldbetrag bezahlen. Aber eben, es ist so, dass der Erwerber Herr im Haus wird und insofern also ein Fristanlauf grundsätzlich stattfindet. Das ist die überwiegende Meinung in der Literatur.
Zu dieser Konstellation, also schon ja maßgebliche Unterschiede. Wenn man jetzt sagen würde, eine rein wirtschaftliche Betrachtung, dann sieht das recht ähnlich aus. Das war davor vermietet, das war danach vermietet. Die Eltern haben davor meinetwegen jeden Monat 500 Euro Miete bekommen. Das kriegen sie weiterhin jeden Monat 500 Euro. Also so wirtschaftlich für die Eltern fühlt sich das ganz ähnlich an. Aber aus Sicht des Erwerbers ist es ja doch ein ganz starker Unterschied, weil die Eltern jetzt nicht mehr dieses ausschließliche Nutzungsrecht an der Immobilie haben, also nicht mehr da die Herren im Hause sind, weil er sagen kann, okay, die 500 Euro, die muss ich jetzt nicht aus der Vermietung dieser Immobilie erziehen, sondern die kann ich auch woanders erziehen. Ich kann also selber in die Immobilie einziehen und kann sagen, ich zahle meinen Eltern die 500 Euro monatlich eben aus meinem Einkommen, wie auch immer. Also da ist natürlich, das ist natürlich was ganz anderes, ne? Ob ich sage, ich bin aufgrund einer eines Leibrentenversprechens dazu verpflichtet, denen jeden Monat 500 Euro zu bezahlen oder ob die selber aus ihrer Vermieterposition, die sie Kraft Nießbrauchsrecht haben, dann da diese 500 Euro zu erzielen. Also wirtschaftlich ähnlich, aber rechtlich dogmatisch natürlich ganz anders. Deswegen herrschende Meinung bisher würde funktionieren. Aber jetzt kommt eben das OLG Nürnberg mit Entscheidung vom 27.06.2025 und sagt für genau diesen Fall, den wir hier haben, was?
Genau, also das OLG Nürnberg führt jetzt aus, dass jedenfalls in einer besonderen Konstellation die Leibrente sozusagen einem Nießbrauch gleichgestellt werden kann. Also dass sozusagen diese Frist nicht beginnt. Und zwar ist das, sagt das OLG Nürnberg, das hängt von drei Voraussetzungen ab. Nämlich zum einen, wenn es sich um eine vermietete Immobilie handelt.
Das haben wir hier, die ist vermietet.
Genau. Sich zweitens die Höhe der Leibrente an den erzielten Mieteinnahmen orientiert.
So ist es hier auch. Die Eltern sagen ja, wir wollen weiterhin das Geld, das brauchen wir auch, das wir vorher aus der Vermietung erzielt haben, jetzt halt vom Erwerber haben.
Die dritte Voraussetzung, dass das Ganze durch eine Realast an diesem Grundstück abgesichert wird.
Also wiederum ein dingliches Recht, das eben lastet an dieser Immobilie, die hier Gegenstand der Übertragung war. Das haben wir hier auch, weil an die Stelle des Nießbrauchs soll ja diese Reallast zur Absicherung des Leibrentenversprechens treten.
Das OLG Nürnberg argumentiert im Prinzip, dann ändert sich im Vergleich zum Nießbrauch eigentlich gar nicht so viel, weil auch im Falle des Nießbrauchs wäre es ja so, dass diese Mieteinnahmen letztlich dem Nießbrauchberechtigten zukämen. Hier kommen sie eben dem Reallastberechtigten sozusagen zu oder dem Leibrentenberechtigten. Und insofern sagt das OLG Nürnberg, der Nutzungswert der Immobilie bleibt wirtschaftlich zumindest im Wesentlichen beim Schenker. Und die wirtschaftliche Lage hat sich durch die Eigentumsübertragung eigentlich wesentlich überhaupt nicht geändert. So, und das ist im Prinzip die Argumentation des OLG Nürnberg. Die führen allerdings jetzt nur diesen einen Fall aus. Also das lässt sich in unseren Augen nicht verallgemeinern,
also auf jede Konstellation. Auf jede Konstellation. Wir haben ja diese drei Voraussetzungen, insbesondere diese Absicherung des Leibrentenversprechens an dieser Immobilie, die auch Gegenstand der Schenkung war, in dinglicher Hinsicht, also mittels Eintragung einer Reallast. Man könnte sich jetzt schon die Frage stellen, wenn der Erwerber noch eine andere Immobilie hat und dann wird die Reallast eben eingetragen an dieser anderen Immobilie, ob wir dann nicht schon aus diesem strengen Korsett, den das OLG Nürnberg hier beschreibt, raus wären und wir sagen, na dann läuft eben die Frist nach 23, 25 Absatz 3 doch in dem Moment an, weil wir dann eben vielleicht nur zwei von drei Voraussetzungen erfüllen, die das OLG Nürnberg hier für diese Vergleichbarkeit aufstellt. Also auf den ersten Blick, gerade wenn man so eine wirtschaftliche Betrachtung anstellt, kann man sagen, ja, ist ja schon sehr ähnlich. Ja. Ob die jetzt diese 500 Euro so bekommen oder so, letzten Endes ändert sich da nicht viel. Man kann das sicherlich bezweifeln und nicht umsonst ist gegen diese Entscheidung auch die Revision beim BGH anhängig. Aktenzeichen 141 aus 25. Der vierte Zivilsenat, zuständig ja für Erbrecht und vor allen Dingen auch Versicherungsrecht, wird sich dem annehmen und wir werden sicherlich als DNOTI da auch eng für Sie dranbleiben und diese Entscheidung dann auch mal als zumindest Entscheidung der Woche auf der DNOTI-Homepage präsentieren oder Sie dann unter Umständen auch im Podcast oder im DNOTI-Report besprechen. Aber da ist jetzt eine gewisse Musik drin in diesen Fällen. Und ganz so selten wird man das ja nicht haben, dass man sagt, okay, die Eltern haben sich erstmal den Niesbrauch vorbehalten, vielleicht auch, weil sie dachten, Pflichtteilsergänzungsansprüche spielen keine Rolle, weil das Verhältnis zu allen Kindern vielleicht noch gut war. Und dann entscheidet man sich eben später doch zu sagen, ja, es müssen wir da schon irgendwie ganz gut, wenn wir da mal die Frist in Gang setzen. Wie können wir denn hier gestalterisch vorgehen, diesen Niesbrauch loswerden, aber vielleicht wirtschaftlich nicht so viel ändern, dass wir also weiterhin davon wirtschaftlich profitieren von dieser Immobilie. Und das ist, denke ich, was wir als Vertragsgestalterinnen, Vertragsgestalterin auch im Blick behalten sollten, was da die Rechtsprechung dann eben als fristanlaufend ansieht und was nicht, ja. Also bleiben wir da am Ball. Lieber Eberhard, gilt dann vor allen Dingen für dich. Also falls du dazu was siehst, sag es uns gerne jederzeit und schnell, damit wir das dann auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, weitergeben können. Ganz herzlichen Dank meinerseits. Wir sind mit der Entscheidung soweit schon durch. Momentan wird man da wohl ein bisschen aufpassen müssen, wenn man es jetzt so gestalten will, weil wir eben diese entgegenstehende Rechtsprechung des OLG Nürnberg haben, aber ist ja dann doch zeitnah auch mit einer Klärung durch den BGH zu rechnen. Und falls Sie es noch nicht gemacht haben, liebe Hörerinnen und Hörer, nach dem Terminplan des Bundesverfassungsgerichts heute am 23.09. um 10 Uhr Verkündung der Entscheidung zur Altersgrenze im Notariat. Also da gibt es große, wir haben sie jetzt zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht gelesen, wir wissen noch nicht, was rausgekommen ist, aber da könnten Sie, wenn Sie mögen, auch nochmal das Smartphone zur Hand nehmen und mal gucken, was Karlsruhe zu der Frage entschieden hat, ob wir mit 70 aufhören müssen oder nicht. Prima. Herzlichen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, und bis nächste Woche. Danke dir, lieber Ebert.
Ja, vielen Dank, dass ich nochmal dabei sein durfte und bis zum nächsten Mal.